Also, Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht kann schon der eine oder andere Zeugnis geben davon, wie du im Laufe dieses Kurses gewachsen bist in der Frucht des Geistes. Wie diese einzelnen Aspekte der Frucht des Geistes, die wir eben angeschaut haben, die wir durchgenommen haben, angefangen haben in deinem Leben größer zu werden, sich zu entwickeln, zuzunehmen. Wie du vielleicht auch gemerkt hast in bestimmten Situationen, dass du die Frucht des Geistes wie anziehen muss, dass du dich darum bemühen musst, diese Frucht zu kultivieren, dass sie kommt, hervorkommt in deinem Leben. Ich hoffe, dass es manchen von euch so gegangen ist, denn das ist das Ziel dieser Serie gewesen, euch diese Aspekte nahezubringen. Denn wisst ihr, das christliche Leben ist nicht nur ein charismatisches High-Flying, sondern es geht hier auch um handfeste Veränderung. Der Heilige Geist ist darauf aus, uns zu verändern in der Tiefe unseres Wesens. Das müssen wir uns ganz klar vor Augen führen. Die Gaben des Geistes sind ein Bereich und die Gaben des Geistes funktionieren ein Stück weit, egal wie du dich sonst verhältst. Ja, das ist so. Wir sehen das zum Beispiel im 1. Korintherbrief, wo Paulus ausgiebig, ausführlich über diese Dinge redet, nämlich dass die Korinther zwar in den Gaben Überfluss hatten, aber ansonsten schlugen sie ziemlich über die Stränge und haben Dinge gemacht, die alles andere als christlich waren. Aber dennoch ist es wichtig zu verstehen, erstens werden wir in den Gaben des Geistes nicht zur Fülle kommen, wenn wir nicht auch unseren Charakter mitentwickeln und mitwachsen lassen. Und zweitens achtet Gott sowieso auch auf unsere Charakterentwicklung. Er möchte, dass wir ein göttliches Wesen haben. Er möchte, dass wir sein Wesen repräsentieren, seine Natur repräsentieren in dieser Welt. Er möchte, dass wir ein Spiegelbild werden seiner Herrlichkeit mehr und mehr. Und das können wir nur sein, wenn wir die Frucht des Geistes in unserem Leben haben. Wir haben gesehen, der Gegensatz, das Gegenstück zu der Frucht des Geistes sind die Werke des Fleisches. Und du kannst diese Liste ebenfalls nachlesen in Galater 5. Und du wirst dort einige Dinge finden, die nicht so angenehm sind. Und wo du schon ziemlich schnell merkst, oh, damit möchte ich lieber nichts zu tun haben. Ich bin froh, wenn niemand in meiner Umgebung solche Dinge manifestiert in seinem Leben. Und deswegen möchte ich auch selbst nicht in diesen Werken des Fleisches leben. In der Elberfelder heißt es hier, von dieser letzten Frucht, sie wird übersetzt mit Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit, das ist dasselbe Wort, das Luther übersetzt mit Keuschheit. Und in der Schlachter 2000 Übersetzung wird es mit Selbstbeherrschung wiedergegeben. Nun, diese Übersetzung mit Enthaltsamkeit oder Keuschheit zieht uns oder weist uns ein bisschen in eine falsche Richtung. Wir bekommen automatisch den Eindruck, dass es bei dieser Frucht des Geistes, Enthaltsamkeit oder Keuschheit, in erster Linie um Enthaltsamkeit im sexuellen Bereich geht. Und dem ist nicht so. Das ist nicht der Aspekt der Frucht des Geistes, wo es darum geht, dass du dich zusammenreißen kannst, was deine sexuellen Gefühle angeht. Es ist ein Aspekt dieser Frucht, aber nicht der Hauptaspekt. Es handelt sich hier um das griechische Substantiv enkrataia. Enkrataia. Und enkrataia hat folgende Bedeutung. In der damaligen Umgangssprache, du wusstest vielleicht nicht, dass das Neue Testament in einer Sprache geschrieben wurde, die die Leute damals gesprochen haben. Das Neue Testament wurde nicht in einem klassischen Griechisch geschrieben, dem Griechisch der Philosophen, dem Griechisch der Literaten der damaligen Zeit, sondern dem Griechisch des Mannes von der Straße. In dieser Sprache wurde das Neue Testament geschrieben. Und das Wort hatte folgende Bedeutung. Das Meistern einer Sache, die Ausdauer, die Abhärtung des Körpers, dann eben auch die Enthaltsamkeit, aber die Selbstkontrolle, die Selbstbeherrschung, die Disziplin. die Tugend dessen, der seine, in Klammern, geschlechtlichen Lüste und Leidenschaften unter Kontrolle halten kann, aber eben nicht nur die geschlechtlichen, sondern auch alle anderen. So, diese Bedeutung hatte das Wort oder hat dieses Wort damals in der Umgangssprache und dann auch im Rahmen des Neuen Testamentes. Ich habe ganz am Anfang dieser Serie gesagt, ich finde, man sollte einmal eine Predigt halten über das Thema Belastbarkeit, über die Qualität der Belastbarkeit, und habe dann eigentlich deswegen über die Frucht des Geistes gepredigt. Nun, Belastbarkeit kam bisher nicht vor. Aber in diesem Wort hier, Enkrataia, ist auch Belastbarkeit enthalten. Wenn du ein Leben der Selbstkontrolle, ein Leben der Selbstbeherrschung und ein Leben der Disziplin führst, dann heißt das auch, dass du belastbar bist. Denn Leute, die nicht belastbar sind, sind es deswegen nicht, weil sie keine Kontrolle haben über ihre Gefühle, weil sie keine Kontrolle haben über ihren Körper, weil sie keine Kontrolle haben über ihre Bedürfnisse, über ihre Lüste. Weißt du, Lüste müssen nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Aber oftmals ist es ganz einfach so, dass Lüste im falschen Moment etwas Schlechtes sind. Und diese Schule der Belastbarkeit, wie man es nennen könnte, die muss jeder Christ durchlaufen. Glaub's mir oder glaub's mir nicht, das ist vielleicht eine harte Botschaft heute Morgen, aber diese Schule der Belastbarkeit, ohne sie wirst du im Reich Gottes völlig uneffizient sein. Der Herr wird dich immer und immer wieder an Punkte führen, wo du Belastbarkeit lernen und oder unter Beweis stellen kannst. Bei mir war das zum Beispiel meine Zeit im Militärdienst. Ich habe die Rekrutenschule gemacht, 2 Jahre nachdem ich mich bekehrt habe, im Jahr 1986 war es, glaube ich. Und mein Fleisch hat geschrien zeitweise. Mein Fleisch hat geschrien vor der Disziplin, die mir da angediehen wurde. Mein Fleisch hat sich gesträubt mit allem, was in mir war. Meine Seele hat sich gesträubt mit allem, was in mir war, gegen das, was da mit mir passieren sollte. Vor allem auch im Bereich der Belastbarkeit. Wir waren damals im Tessin und hatten die Verlegung der Rekrutenschule, das gab es damals, so eine Art Schulverlegung, könnte man es nennen, hatten wir in einem kleinen Bergdorf namens Torre. Torre. Und wir waren dort in einer ehemaligen, jemand kennt das, in einer ehemaligen Schokoladenfabrik untergebracht. Und im Tessin, du denkst, ja, im Tessin, im Januar, im Februar ist es ja relativ warm. Und das war es auch, aber nicht in Torre. Das war ganz weit oben in den Bergen. Und wir mussten dort Wache schieben, mitten in der Nacht, bei minus 10, minus 15 oder was, minus 20 Grad, ich weiß es nicht. Und dann stehst du dort 2 Stunden auf der Stelle und kannst dich nicht rühren oder kaum rühren. Und du hast sämtliche Klamotten an, die du überhaupt gefunden hast in deinem Schrank. Den Kampfanzug, 3 Paar Leibchen, den dicken Pullover, lange Unterhosen etc. etc. Und dann noch den langen Soldatenmantel darüber, den es heute gar nicht mehr gibt. Und dann stehst du da und denkst, oh Herr, mit was habe ich das verdient? Oh Herr, willst du mich heute schon umbringen? Willst du mich heute schon zu dir nach Hause holen? Und fängst an, mit Gott zu hadern. Herr, was soll das? Hätte ich doch nur weitergemacht, wäre ich doch nur bei dem geblieben, was ich vorher gemacht hatte, nämlich, dass ich gesagt hatte, ich bin psychisch nicht belastbar. Ich hatte ein psychiatrisches Attest vorgelegt, den guten Leuten doch gesagt, ich bin psychisch nicht belastbar, ich halte das nicht aus, Rekrutenschule. Wäre ich doch nur bei dem geblieben. Nein. Das waren alles nur Gedanken des Fleisches. Ich bin froh, dass ich diese Schule durchlaufen habe, der Belastbarkeit. Wenn du nicht belastbar bist, weißt du, im Reich Gottes, damit Gott dich gebrauchen kann, musst du belastbar sein. Und hier fehlt es vielen Christen, ich sag's euch, hier fehlt es vielen Gläubigen an einer guten Portion Härte. Ich meine nicht Härte zu anderen Leuten. Ich meine nicht Unnachgiebigkeit zu deinem Ehepartner oder zu deiner Familie oder deinen Nächsten oder deinen Brüdern und Schwestern. Ich meine Unnachgiebigkeit dir selbst gegenüber. Dass es keinen Grund gibt, warum du so schnell abzubringen bist, davon zum Gottesdienst zu kommen. Manchmal stelle ich mir vor, so 5 cm Schnee liegen auf der Straße. Die Leute schauen raus am Sonntagmorgen und denken, oh, heute kann ich nicht in den Gottesdienst gehen. Das ist viel zu gefährlich. Dass du nicht so bist, sondern dass du dir es etwas kosten lässt, die Dinge Gottes ernst zu nehmen, den Dingen Gottes nachzujagen. Ich könnte stundenlang über dieses Thema reden. Enkrataia bedeutet wörtlich übersetzt in Stärke sein. Oder mit anderen Worten gesagt, etwas im Griff haben. Und hier geht es in erster Linie darum, dass du dich selbst im Griff hast. Deswegen wird das Wort viel besser übersetzt mit Selbstbeherrschung oder Selbstkontrolle. Hier geht es um die Qualität der Frucht des Geistes, die dich befähigt, dich selbst im Griff zu haben. Und das ist, meine Lieben, eine christliche Tugend. Es ist keine christliche Tugend, deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und dann zu sagen, ja, Jesus war auch emotional, oder? Er war auch innerlich bewegt über die Mengen. Und hat gesagt, oh, sie sind wie eine Herde ohne Hirte. Jesus war nicht ein Gefühlsmensch in diesem Sinne. Wir müssen auch unsere Gefühle im Griff haben. Weißt du, es gibt nichts Schlimmeres als überemotionale Menschen. Leute, die ihre Gefühle nicht im Griff haben. Kaum hast du sie irgendwie ein bisschen falsch angesprochen oder falsch angeguckt, schrecken sie schon zurück und denken, du hast irgendetwas gegen sie. Oder irgendetwas stimmt nicht. Du bist ihnen kritisch, stehst ihnen kritisch gegenüber oder irgendwas. Wir brauchen diese Frucht des Geistes, der Belastbarkeit, der Selbstbeherrschung. Ein Grund, warum Luther wahrscheinlich auf diese Übersetzung mit Keuschheit gekommen ist und auch die Elberfelder hier mit Enthaltsamkeit übersetzt, ist 1. Korinther 7, Vers 9. 1. Korinther 7, Vers 9. Hier sagt Paulus im Zusammenhang mit Ehe, beziehungsweise mit unverheirateten Leuten, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ist das nicht ein guter Vers? Und hier ist das Verb enthalten, ist enkratoiomai. Das Verb zu diesem Substantiv enkrataia. Also das direkt damit verwandte Wort eben. Und deswegen hat wahrscheinlich Luther gedacht, aha, hier geht es um die Frucht der Keuschheit, um den Aspekt der Keuschheit. Die zweite Stelle, wo enkratoiomai vorkommt, ist 1. Korinther 9, Vers 25. Und hier sehen wir sofort, dass es eben nicht nur um Enthaltsamkeit im sexuellen Bereich geht. Hier heißt es, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Nun, das ist eine Stelle, die man sehr leicht falsch verstehen kann. Und ich glaube, dass sie auch ein wenig anders übersetzt werden sollte, nämlich damit man besser versteht, was Paulus hier meint, wenn er sagt, enthaltsam in allem. Es geht hier nicht um eine falsch verstandene Askese oder womöglich sogar um das Mönchstum. Dies ist keine Schriftstelle, wo du sagen kannst, ja, den Gang ist Kloster, ich muss enthaltsam sein in allem. In was solltest du enthaltsam sein? In allem, was deinen Lauf gefährden könnte. In allem, was dich davon abbringen oder abhalten könnte, den Siegespreis zu empfangen, der auf diesen Lauf steht. In all dem sollst du enthaltsam sein. Das bedeutet zum Beispiel nicht, dass du unbedingt sexuell enthaltsam leben musst, womöglich auch in der Ehe. Ihr denkt vielleicht, ja, wieso kommt er jetzt auf das? Ist ja selbstverständlich. In der frühen Kirchengeschichte gab es eine Bewegung innerhalb der Kirche von Leuten, die gesagt haben, man sollte auch in der Ehe enthaltsam leben, sexuell enthaltsam meine ich. So ein Blödsinn. Das liest du nirgends in der Schrift. Und das kommt alles aus einem falschen Verständnis, zum Beispiel dieser Schriftstelle. Was meint Paulus, wenn er sagt, ist enthaltsam in allem? Natürlich in allem, was dich davon abhalten könnte, den Siegespreis zu gewinnen. Jetzt gerade sind so die letzten Stunden der Winterolympiade und in Turin. Und da konntest du wieder einmal beobachten, wie diese Leute kämpfen. und was diese Leute bereit sind zu investieren, beziehungsweise auch wie sie bereit sind, auf Dinge zu verzichten, um ihres Laufes und um des Siegespreises willen. Ich meine, wenn diese, zum Beispiel die Eisschnellläufer, die wir gestern noch gesehen haben, die Schnellläuferin, war ein sehr spannendes Rennen, Frauen 5000 Meter Eisschnelllauf, super, super spannend. Wenn du mal wieder eine spannende Unterhaltung brauchst, ja, dann schau dir mal so etwas an im Fernsehen. Statt immer nur Western und Kriegsfilme und Action und Sex and Crime. Das alles braucht's gar nicht. Sondern solche sportlichen Veranstaltungen sind hochspannend und kannst dabei noch etwas lernen, auch als Christ. Wenn ich mir dann vorstelle, was haben diese Leute am Abend davor gemacht, vor ihrem Rennen? Meinst du, die gehen dann noch in den Ausgang und trinken ein bisschen zu viel vom guten Turiner Bier? Meinst du, diese Leute bleiben bis alle Nacht wach und feiern eine Party? Oder treiben sonst irgendwelche seltsamen Dinge? Diese Leute wissen ganz genau, in Vorbereitung auf meinen Lauf macht es mir überhaupt nichts aus, früh ins Bett zu gehen. Es macht mir überhaupt nichts aus, auf dies und jenes zu verzichten. Weil ich will diesen Lauf gewinnen. Ich will gut abschneiden dabei. Mir schwebt die Goldmedaille vor. Und weißt du, wenn ich das dann übertrage auf den Leib Christi, auf das Reich Gottes, auf die Gemeinde, dann frage ich mich manchmal schon, wie viele Christen bereit sind, aufzugeben für den unvergänglichen Siegeskranz, den sie empfangen werden, wenn sie ihren Lauf laufen. Und in diesem Sinn sollen wir wirklich enthaltsam sein. Mach einmal eine Inventur in deinem Leben. Was meine ich damit? Mach einmal eine Inventur in deinem Leben und versuche herauszufinden, was steht meinem Wandel mit Jesus im Weg? Was hält mich davon ab, von ihm effizienter gebraucht zu werden? Was hält mich davon ab, regelmäßig zum Gottesdienst zu kommen? Was hält mich davon ab, nützlich zu sein im Leib Christi? Was hält mich davon ab? Und diese Dinge, streiche sie. Streiche sie mit einem roten Stift durch und sage, no more. No more of this. Das Substantiv enkrataia ist ein sehr seltenes Wort im Neuen Testament. Es kommt nur gerade dreimal vor. Und das verwandte Verb enkratoiomai nur zweimal. Diese Stellen haben wir gerade angeschaut. Interessant ist, dass diese Begriffe nie im Zusammenhang mit Gott erscheinen. Sie erscheinen nie im Zusammenhang mit Gott, mit Jesus oder mit dem Heiligen Geist. Fast alle anderen Aspekte oder Qualitäten der Frucht des Geistes haben wir gesehen, dass Gott sie in Perfektion, in Vollendung verkörpert. Dass er uns sozusagen vorgemacht hat, was es bedeutet, diese Qualitäten zu haben. Und wo wir auf ihn schauen können, um zu sehen, wie er ist und wie er das macht sozusagen. Warum kommt gerade diese Eigenschaft nicht vor im Zusammenhang mit Gott? Nun, Gott der Vater sitzt im Himmel auf dem Thron. Amen. Stell dir mal Gott den Vater vor, wie er heute Morgen im Himmel auf dem Thron sitzt. Das ist ab und zu eine gute Vorstellung, dass wir uns vergegenwärtigen, hey, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er lässt sich nicht durcheinander bringen, er lässt sich nicht aufrühren, er lässt sich nicht in Rage bringen, er lässt sich nicht in Eile bringen. Von irgendetwas, das passiert, er sitzt auf diesem Thron. Braucht Gott in dieser Position Enkrataia? Braucht Gott in dieser Position, die er im Moment innehat, Selbstbeherrschung? Braucht er Enthaltsamkeit? Braucht er Selbstkontrolle? Nein. Warum nicht? Weil diese Eigenschaft sich hauptsächlich auf Dinge bezieht, die hier auf dieser Erde sind. Dinge, die hier auf dieser Erde zu finden sind, mit denen wir hier auf dieser Erde zu tun haben. Im Himmel. Gott hat keinerlei Versuchung. Er hat keinerlei Versuchung, irgendetwas nachzugeben, irgendeine Lust zu befriedigen oder sonst irgendetwas zu tun, wo er Selbstkontrolle ausüben müsste. Das gibt es nicht im Himmel. Warum kommt diese Eigenschaft nicht vor im Zusammenhang mit Jesus? Ich meine, Jesus war auf dieser Erde. Er hätte Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle gebraucht. Ich gehe einfach davon aus, dass diese Eigenschaft im Zusammenhang mit Jesus selbstverständlich war. Stell dir vor, es hätte damals schon Zeitungskioske gegeben, die in ihrer Auslage 6 Hefte liegen hätten. Und Jesus wäre an einem solchen Kiosk vorbeigegangen und hätte seinen Blick nicht abwenden können von diesen Heftchen. Kannst du dir Jesus so vorstellen? Nein, das ist ein absurdes Bild, oder? Kannst du dir Jesus vorstellen, der bei der Speisung der 5000, oder? Das waren 5000 Männer, plus Frauen, plus Kinder. Kannst du dir Jesus vorstellen, wie er so die Menge mit einem Blick streift und auf einmal sah er dort eine hübsche Dame und dort sah er noch einen, und er wusste auf einmal gar nicht mehr, wo sein Blick hinging. Kannst du dir Jesus so vorstellen? Eine absurde Vorstellung, oder? Kannst du dir Jesus vorstellen, der in irgendeiner Hinsicht seine Gefühle nicht mehr im Griff hatte? Oder seinen Weinkonsum? Ich meine, in Amerika ist es ja gang und gäbe und ganz normal, dass ein absolutes Alkoholverbot herrscht in den Gemeinden. Völlige Abstinenz, das ist absoluter Standard in den meisten amerikanischen Gemeinden. So weit gehen wir ja gar nicht. Hast du mich schon mal gehört, dass ich gesagt habe, es ist nicht richtig, Alkohol zu trinken? Nein, habe ich nicht. Habe ich noch nie gesagt. Werde ich auch nicht sagen, weil es nicht biblisch ist. Die Bibel lehrt ganz klar, oder sagt ganz klar, beziehungsweise, dass Jesus Wein getrunken hat. Und bitte sag mir nicht, dass das Wasser, das Jesus in Wein verwandelt hat, bei der Hochzeit in Kana nur Traubensaft war. Sag mir nicht, dass die nur Traubensaft getrunken haben bei einer Hochzeit. Jesus wurde ein Weintrinker genannt, ein Fresser und ein Säufer genannt von seinen Feinden. Also Jesus muss Wein getrunken haben. Aber du kannst sicher sein, dass Jesus genau wusste, wo die Grenze ist. Dass Jesus sich niemals auf Petrus schützen musste und sagte, oh Petrus, du jetzt hast aber wieder mal ein bisschen zu viel. Die erste Stelle im Neuen Testament, wo dieses Wort Enkrataia vorkommt, ist Apostelgeschichte 24, Vers 25. Apostelgeschichte 24, Vers 25. Hier kommt zum ersten Mal dieses Wort Enkrataia vor im Neuen Testament. Und zwar lesen wir hier, ich lese ab Vers 24, damit wir den Zusammenhang haben. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Paulus war zu der Zeit gefangen und Felix, der eine Zeit lang Statthalter war dort und deswegen auch dieses Gefängnis verwaltet hat, er war eben mit einer Jüdin namens Drusilla, was für ein Name, verheiratet. Und er wusste schon ein bisschen Bescheid über diesen neuen Weg des Glaubens. Und weil er noch mehr wissen wollte, ließ er Paulus rufen. Und dann lesen wir in Vers 25, als er, nämlich Paulus aber, von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Ein sehr interessanter Vers im Zusammenhang mit dem, was Paulus einem Ungläubigen hier gepredigt hat. Ich meine, überleg dir mal die Situation. Felix war nicht gläubig, seine Frau war eine Jüdin, er war ein Römer. Er war, wenn überhaupt, dann sympathisierte er vielleicht mit dem jüdischen Glauben, das mag schon sein. Aber er war kein Christ. Und Paulus hält überhaupt nicht zurück in dem, was er ihm predigt, was er ihm sagt. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Es wurde ihm Angst und Bange. Oh, Paulus, das ist aber nicht gerade seeker-friendly. Ja? Wisst ihr, was seeker-friendly ist? So benutzerfreundliches Evangelium. Wir predigen möglichst wenig von den schwierigen Teilen des Evangeliums. Wir machen die Schwelle möglichst niedrig, damit die Leute leichter ins Reich Gottes reinkommen können. Und dann wundern wir uns, wenn sie danach Mühe haben, ein moralisches Leben zu führen, wenn sie danach Mühe haben, ein ethisches Leben zu führen, weil wir es ihnen nicht von Anfang an schon gepredigt haben, dass es so ist, dass das auf sie zukommen würde.
Ja, weißt du, spielt keine Rolle, kannst schon noch ein bisschen weiter rauchen und weiter huren und weiter saufen und weiter dies und jenes machen. Spielt keine Rolle, der Herr wird dich dann schon befreien. Nein, wird er nicht. Der Herr wird dich nicht befreien von diesen Dingen. Weißt du, warum nicht? Weil er es schon getan hat und du gefragt bist, diese Dinge zu lassen. Paulus unterbreitet dem guten Felix hier das normale Angebot des Evangeliums, das er jedem anderen auch gepredigt hätte. Paulus hatte keine Menschenfurcht, nicht die Bohne. Was sagt er ihm nämlich? Er sprach zu ihm von Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Das ist das Hauptangebot Gottes im Evangelium. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird deine Sünde ausgetauscht mit der Gerechtigkeit Gottes. Du hast von dem Moment an Gottes Gerechtigkeit. Ja, du bist zur Gerechtigkeit Gottes geworden in Christus Jesus, 2. Korinther 5, 21. Dann sprach er zu ihm über Enthaltsamkeit. Und in diesem Zusammenhang wird das Wort auf den sexuellen Bereich verwiesen haben. Entweder hatte Paulus hier ein Wort der Erkenntnis und wusste, dass der gute Felix ein paar Probleme hatte in diesem Bereich, oder es war vielleicht sogar allgemein bekannt, dass er nicht gerade ein treuer Ehemann war. Und das hat Paulus ihm gesagt. Stell es dir mal vor. Paulus hat zu ihm gesagt, du, wenn du das nicht lässt, dann musst du mit dem zukünftigen Gericht rechnen. Nun, die Tatsache, dass Paulus zu einem Ungläubigen über Enkrataia redet, zeigt mir deutlich, dass sogar ein Ungläubiger Enkrataia haben kann, wenn er will. Ist es nicht so? Amen. Hallo und Amen und überhaupt und preis dem Herrn und Glory to God. Wenn du willst, dann kannst du dich zusammenreißen. Niemand ist so getrieben, dass er nicht anders kann. Niemand, der halbwegs bei Sinnen ist. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber über die reden wir nicht. Wir reden nicht immer über die pathologischen Ausnahmen, die es irgendwo geben mag. Ja, aber was ist denn wenn? Nein, wir reden über das Normale. Niemand ist so getrieben, dass er unbedingt jetzt sofort mit irgendeiner Frau ins Bett steigen muss. Das gibt's nicht. Du kannst dich zusammenreißen. Du kannst dich zurückhalten. Du kannst dich unter Kontrolle haben, wenn du willst. Vor allem, wenn du verheiratet bist. Da gibt es keinen Grund, nach links und nach rechts zu schielen. Und der gute Mann war ja verheiratet. Paulus erinnert ihn daran, du hast doch da eine hübsche Frau namens Drusilla, aber willst du eigentlich noch mehr? Wie gesagt, Enkrataia verweist zwar nicht ausschließlich auf den sexuellen Bereich, aber sehr wohl auch. Und dieser Bereich, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, ja, ist ein Bereich, wo wir insbesondere diese Selbstbeherrschung, diese Frucht des Geistes brauchen. Wir leben in einer völlig übersättigten Welt in Bezug auf Sexualität. Du kannst kaum irgendwo einen Film gucken oder eine Zeitschrift durchblättern, eine weltliche, ohne dass dir irgendwo ein Bild oder irgendetwas dargeboten wird, was dich in diesen Bereich zieht oder deine Gedanken, deine Fantasie in diesem Bereich anregt. Wenn du irgendeine Illustrierte anguckst, wie zum Beispiel den Stern oder auch den Spiegel oder Facts oder wie sie alle heißen, da sind immer irgendwo sind Bilder drin, wahrscheinlich machen sie das wegen den, damit die Auflagen ein bisschen besser weggehen, sind irgendwo Bilder drin mit Frauen oben ohne oder vielleicht sogar noch mehr, etc. Wir brauchen Selbstbeherrschung in diesem Bereich. Das heißt, du magst vielleicht mal so ein Bild sehen, ich rede jetzt zu den Männern, aber dann schau nicht noch ein zweites Mal hin. Dann wende deinen Blick ab und wende dich etwas anderem zu. Schlag die Zeitschrift zu, nimm deine Bibel. Dann ist es eine Sache, irgend so ein Bild oder so etwas zu streifen. Aber dann noch hinzugucken. Aha, das ist nicht mehr im Rahmen der Selbstbeherrschung möglich. Paulus weist verschiedentlich darauf hin, dass Sünden im sexuellen Bereich besonders schwer wiegen. 1. Korinther 6, Vers 18, das ist eine solche Stelle. Hier sagt er, flieht die Unzucht. Was sollst du mit der Unzucht tun? Dich damit beschäftigen? Darüber psychologisieren? Darüber Leute beseelsorgen? Nein, du sollst sie fliehen. Das heißt mit anderen Worten, nichts damit zu tun haben, nicht einmal im Ansatz. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag,
ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Das ist eine interessante Aussage. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Das heißt, er öffnet der Sünde sozusagen die Tür seines Leibes. Und weißt du, was passiert, wenn du das tust auf einer regelmäßigen Basis? Was die Sünde tun wird in deinem Leib, wenn du ihr die Tür geöffnet hast? Sie wird deinen Leib zerstören. Wir kommen zur nächsten Stelle, wo dieses Wort Enkrataia vorkommt. Nämlich in 2. Petrus 1, Vers 6. Und hier heißt es ab Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Hier wird uns der wichtige Zusammenhang zwischen dem Glauben und den daraus folgenden Veränderungen unseres Charakters aufgezeigt. Also Petrus beschreibt hier den Glauben nicht als einen Selbstzweck. Er sagt nicht, ja, der Glaube allein lang, oder? Sondern er sagt, aus dem Glauben, oder setzt allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Glaube bringt Tugend hervor. Oder du könntest auch sagen, Tugendhaftigkeit. Nicht eine bestimmte Tugend, sondern Tugendhaftigkeit als Wesenszug. Bist du ein tugendhafter Mensch? Willst du ein tugendhafter Mensch sein? Wisst ihr, manche von diesen Dingen sind in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit beinahe zum Schimpfwort geworden. Dabei sind sie göttlicher Maßstab. Du brauchst dich nicht zu schämen, junge Frau, wenn du tugendhaft bist. Du brauchst dich nicht zu schämen vor deinen Kolleginnen oder vor irgendwem, wenn du tugendhaft bist und mit dem Sex wartest bis in der Ehe. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. Das ist eine interessante Kombination. Siehst du, Petrus eröffnet hier quasi eine Dose und in dieser Dose ist nochmal eine Dose und in dieser Dose ist wieder eine Dose. Es ist wie so eine Babuschka-Puppe, kennst du die? Babuschkas. Eine große Puppe und die machst du auf und da ist wieder eine kleinere Puppe drin und in dieser Puppe ist nochmal eine Puppe drin und dann wieder eine und nochmal eine etc. So beschreibt Petrus hier diese Eigenschaften, diese Tugenden. Er sagt, die Tugend da, in der Tugend aber die Erkenntnis. Mit anderen Worten, wenn du ein tugendhafter Mensch bist, wenn dein Leben von Tugenden geprägt ist, dann schaffst du damit Raum für Erkenntnis. Und es sagt etwas darüber, warum manche Leute so wenig Erkenntnis haben. Oh, das ist eine harte Predigt heute Morgen. Tut mir echt leid. Ich habe das so vorbereitet am Freitag und werde nicht davon abweichen. Es steht da. Diese Dinge kannst du daraus herauslesen. Warum haben manche Leute so wenig Erkenntnis? Weil sie keine Tugend haben. Weil sie keine Tugenden pflegen, keine christlichen Tugenden pflegen. Weil sie zu wenig Bibel lesen. Weil sie zu spät ins Bett gehen. Weil sie zu viel essen. Weil sie zu wenig beten. Ich denke die ganze Zeit schon über diesen Ausspruch nach von Yonki Cho. Pastor Paul David Yonki Cho, Pastor der größten Gemeinde der Welt in Seoul, Korea, den er gemacht haben soll, als er einmal in Deutschland diente. Und zwar hat er gesagt, die Deutschen haben drei Probleme. Sie essen zu viel, sie schlafen zu viel und sie beten zu wenig. Das ist der Grund, warum in Deutschland keine Erweckung herrscht, hat Yonki Cho damals selbst gesagt. Und weißt du was, ich glaube, diesen Ausspruch, der gilt auch für die Schweiz, aber man müsste ihn für die Schweizer ein bisschen abändern. Ertragt ihr's? Ich weiß nicht genau, was man weglassen soll, essen oder schlafen. Wahrscheinlich eher das Schlafen, damit haben die Schweizer nicht so viele Probleme. Aber die Schweizer essen zu viel, sie gehen zu häufig in die Ferien und sie beten zu wenig. In diesem Sinn könntest du
das abändern, was Yonki Cho damals in Deutschland gesagt hat. Und ich sage das nicht von ungefähr. Ferien sind für manche Schweizer ein echter Götze geworden. Ist es so? Ferien sind für manche Schweizer ein echter Götze geworden. Sie gehen in die Skiferien, sie gehen in die Frühjahrsferien, sie gehen in die Sommerferien, sie gehen in die Herbstferien, sie gehen in die Weihnachtsferien. Wenn du eine Zeit lang Pastor einer Gemeinde warst, dann kannst du solche Zyklen feststellen. Es gibt solche Zyklen von Ferieneinbrüchen in den Gottesdiensten. Und es läuft ungefähr so ab. Skiferien, ist klar, sehen wir zum Beispiel heute. Aber kaum sind die Skiferien vorbei, gehen die Leute schon wieder in die Frühjahrsferien, die ersten. Kaum sind die Frühjahrsferien vorbei, gehen die Leute in die Sommerferien. Kaum ist die Zeit der Sommerferien vorbei, stehen die Herbstferien schon wieder vor der Tür. Kaum sind die Herbstferien vorbei, schon wieder Weihnachten und die Leute finden alle anderen möglichen Gründe, um nicht zu kommen. Wo war ich? Du brauchst Tugend, um der Erkenntnis Raum zu machen, Raum zu geben, der Erkenntnis. Und wenn du dann schließlich die Erkenntnis hast, dann heißt es hier, 2. Petrusbrief war so, dann heißt es hier, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Die Erkenntnis wiederum befähigt dich, Selbstbeherrschung zu üben. Wie das? Weißt du, die Erkenntnis ist ebenfalls kein Selbstzweck. Es ist nicht einfach nur schön, mehr Dinge zu wissen aus der Bibel, mehr Dinge zu wissen über Gott, mehr Dinge zu wissen über die tiefen Bereiche Gottes, sondern Erkenntnis hat eine Absicht, verfolgt eine Absicht. Und diese Absicht ist, dass du in vielen Bereichen deines Lebens Selbstbeherrschung üben kannst. Denn wenn du Erkenntnis hast über das Wesen mancher Dinge, ich sage dir, du wirst von diesen Dingen abstehen. Du wirst diese Dinge meiden. Du wirst dich anders orientieren von da an. Ein Problem, das viele Christen haben, ist, sie verstehen das wahre Wesen mancher Dinge nicht. Petrus sagt hier in Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Oh, das Verderben herrscht in der Welt durch was? Durch die Begierde, nicht durch den Teufel, nicht durch irgendwelche Dämonen, sondern durch die Begierde. Wer ist hier also gefragt? Du und ich. Was ist hier gefragt für eine Qualität? Selbstbeherrschung. Wenn du Erkenntnis hast darüber, was manche Sünden in deinem Leben bewirken, über eine gewisse Zeitdauer, du würdest sie lassen, ich sag's dir. Ich will noch zu einem positiveren Bereich kommen hier. Aber wobei, diese Dinge sind positiv, versteht das richtig? Ja, lass uns hier eine Überleitung machen. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Siehst du hier wieder den Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Weisheit und Zucht? Zucht, könnte man sagen, ist das alttestamentliche Wort für Selbstbeherrschung. Zucht ist das alttestamentliche Wort für Selbstbeherrschung. Und hier besteht ein Zusammenhang zwischen Erkenntnis, der Furcht des Herrn, Weisheit und Zucht. Wenn du Weisheit und Selbstbeherrschung verachtest, wirst du keine Erkenntnis haben. Beziehungsweise das lässt den Rückschluss zu, dass du keine Erkenntnis hast. Wenn du keine Erkenntnis hast, dann wirst du auch keine Furcht des Herrn haben. Wenn du keine Furcht des Herrn hast, dann auweia. Sprüche 17, Vers 27. Wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Im Englischen heißt es so schön, he who has a cool spirit. Willst du ein cooler Typ sein? Halleluja, alle trachten wir danach irgendwo, cool zu sein. Stimmt's? Gell, Armin? Auch du, oder? Bist zwar schon ein paar Jahre aus dem Teenageralter raus, aber cool möchtest du auch sein, oder? Amen, ich auch. Wir wollen alle cool sein. Wie kannst du Coolness beweisen? Indem du deine Worte zurückhältst. Indem du nicht ein aufbrausender Mensch bist, der sofort seine Meinung kundtun muss, wenn ihm irgendetwas nicht passt. Wenn du wirklich cool sein willst, dann beweise es damit, dass du deine Worte zurückhältst. Sprüche 19, Vers 2. Schon Mangel an Erkenntnis ist nicht gut für die Seele. Und wer zu schnell läuft, geht leicht fehl. Wer zu schnell läuft, hier siehst du wieder den Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Jemand, der zu schnell läuft, der zu schnell bestimmte Entscheidungen trifft, verrät einen Mangel an Selbstkontrolle. Wenn du Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle hast in deinem Leben, dann wirst du dich nicht leiten lassen von den Umständen. Dann wirst du nicht schnelle Entscheidungen treffen, weil dich jemand dazu drängt. Sondern du wirst ruhig, gelassen, in der Ruhe des Glaubens, in der Ruhe des Herrn diese Dinge angehen. Ich habe es kürzlich mal zu jemandem gesagt, in einem Gespräch, das Leben des Geistes ist eigentlich so etwas wie, es ist schwierig zu erklären, aber ich möchte es mal so vergleichen, das Leben des Geistes ist eigentlich so wie, du sitzt zu Hause im Lehnstuhl und betrachtest die Welt. Klingt ein bisschen philosophisch, ja? Aber es ist etwa so, du sitzt zu Hause im Lehnstuhl und betrachtest die Welt mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Angeboten, mit den Entscheidungen, die zu treffen sind. Du bist im Geist. Du betrachtest die Dinge. Du überlegst dir die Dinge. Du entscheidest nach dem, was dein Geist dir sagt und nicht nach dem, was die Außenwelt dir sagt. Du bist nicht schnell aus der Ruhe zu bringen. Du bist jemand, der nicht schnell Entscheidungen trifft, sondern jemand, der, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, sie auch durchzieht. Das Leben des Geistes ist, du sitzt wie zu Hause in einem Lehnstuhl und die Welt zieht an dir vorbei. Und im richtigen Moment, wenn dein Einsatz kommt, stehst du auf und handelst. Stehst du auf und redest. Stehst du auf und tust etwas. Aber du bist nicht wie jemand, der in der Welt mitläuft und versucht mitzuhalten und versucht mitzurennen und versucht allen zu gefallen zu leben und versucht es allen recht zu machen und versucht sich von den Umständen beherrschen zu lassen etc. Und dann fragt, oh Herr, wo bist denn du? Oh Gott, wo bist denn du? Oh, was könnte ich noch machen fürs Reich Gottes? Du hast gar keine Ruhe, du hast gar keine Muße dazu. Sprüche 16, Vers 32. Besser ein Langmütiger als ein Held. Und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Das ist ein Vers, der lässt tief blicken. Was ist in den Augen Gottes besser? Jemand, der eine ganze Stadt erobert oder jemand, der seinen eigenen Geist beherrscht? Jemand, der seinen Geist beherrscht. Über diese Verse sollten wir nachsinnen. Ihre Wahrheit beachten, ihre Wahrheit bedenken. Diese Frucht der Selbstkontrolle, der Selbstbeherrschung ist der Abschluss der Frucht des Geistes. Du könntest sagen, das setzt dem Ganzen den Deckel auf. Du magst alle anderen Aspekte der Frucht des Geistes haben, wenn du diese nicht hast, dann fehlt dir etwas und dein Gefäß ist offen, sodass die anderen Aspekte der Frucht des Geistes verunreinigt werden können, unwirksam gemacht werden können. Du brauchst diesen Deckel der Selbstkontrolle, der Disziplin, der Selbstbeherrschung, auch um die anderen Früchte des Geistes zu beschützen. Ich möchte noch zwei Zitate vorlesen von bekannten Schriftstellern. Disziplin ist der wichtigste Teil des Erfolgs. Wer hat das gesagt? Truman Capote. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist ein amerikanischer Schriftsteller. Bekannter Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Truman Capote. Disziplin ist der wichtigste Teil des Erfolgs. Was bedeutet das? Wenn ich zum Beispiel an diese Eisschnellläuferin denke gestern. Diejenige, die am Schluss gewonnen hat, eine Kanadierin, sie hatte einfach mehr Disziplin und Ausdauer als die Läuferin vor ihr. Es gab eine andere Kanadierin, die die Bronzemedaille geholt hat, die über weite Strecken schneller war als die Silber- und die Goldmedaillengewinnerin. Aber die Goldmedaillengewinnerin hat ihre Geschwindigkeit kontinuierlich durchgezogen. Ohne große Einbrüche. Und dazu brauchst du Disziplin.
Du musst nicht ein Schnellläufer sein im Reich Gottes. Du musst nicht jemand sein, der nach seiner Bekehrung 3 Jahre lang alles gibt und dann tot umfällt. Das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Das ist nicht das, was der Herr sucht. Das ist nicht, was der Herr möchte, sondern der Herr sucht Marathonläufer. Der Herr sucht Leute, die diszipliniert sind mit ihren Kräften, mit ihren Ressourcen, die ihren Einsatz geben, immer dann, wenn sie gefordert sind, nicht auch noch dann, wenn sie gar nicht gefragt sind. Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben. Marie von Ebner-Eschenbach, österreichische Schriftstellerin. Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben. Was bedeutet das im Zusammenhang mit Selbstbeherrschung? Ich glaube, Selbstbeherrschung befähigt uns, im Augenblick, in der Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Diese Anfechtungen, Versuchungen, Tests, die zu uns kommen, kommen immer in der Zeit zu uns. Sie wären nur einen bestimmten Moment. Und wenn du diesen Moment im Griff hast, Halleluja, dann hast du dein Leben im Griff. Im Leben herrschen durch Christus Jesus, Römer 5, Vers 17, bedeutet nicht einfach nur ein gutes Bekenntnis auszusprechen, sondern auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Dinge zu tun, tagtäglich, von Augenblick zu Augenblick, von Moment zu Moment. Amen.